Der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Du sollst. Nach der Einstimmung auf den gestrigen Abend und auf die Musik heute passt das irgendwie nicht, oder? Du sollst. Das klingt so nach, du musst heute noch den Schnee von dem Gehweg schieben, weil sonst. Du sollst streuen, damit keiner hinfällt. Du sollst vorsichtig fahren bei dem Wetter. Du sollst. Was uns alles einfallen könnte mit diesem Du sollst. Wie das vielleicht ganz anders gemeint sein könnte, dem möchte ich in der Predigt nachher nachgehen. Aber ich möchte dieses Du sollst am Anfang des Gottesdienstes nicht so stehen lassen. Denn der Satz, der vor diesem Du sollst steht, der rahmt unseren Gottesdienst. Der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres Gottes, des einzigen Gottes. Und dieser Gott begrüßt uns, heißt uns herzlich willkommen, möchte uns in diesem Gottesdienst beschenken. Und so begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst, weil Gott uns schon längst begrüßt hat, weil er uns anschaut mit seinen freundlichen Augen, weil er uns Gutes tut und weil er uns Gutes wünscht. Ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes beten. Gott, ich danke dir, dass du uns so freundlich begrüßt, dass du unser Gott bist, nicht irgendeiner, nicht irgendein Stern am Firmament, nicht irgendein Götze, den es lohnt, sich hinterher zu laufen. Du bist unser Gott, unser großer Gott, unser gnädiger Gott, unser Gott, der uns liebt. Und darin bist du einzigartig, in deiner Zuwendung zu uns, mit deiner Fülle der Gnade und der Liebe, in der wir uns bergen dürfen. Und so feiern wir diesen Gottesdienst in dem Wissen, dass du gegenwärtig bist. In der Freude darauf, dass du uns beschenkst, dass du uns begegnest durch die Menschen, die hier sind, durch die Musik, die wir hören und singen dürfen, durch die Worte, die vorbereitet sind. Wir danken dir für deine Gegenwart und bitten dich um deinen Segen. Amen. Als er Jesus weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte: Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragt Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussage machen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern: Wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte: Meine lieben Kinder, es ist schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte: Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Das ist der zweite Gottesdienst im neuen Jahr. Und natürlich habe ich mich gefragt, worüber predigt man da eigentlich? Worüber sollte ich in meiner Predigt nachdenken, welcher Spur am Anfang dieses Jahres nachgehen? Und ich überlegte, was dieses Jahr alles so bringen wird. In unserer Kirche, in unserem Bund scheint es ja nur ein Stichwort zu geben, UB25. Egal wohin man schaut und was man liest, UB25 scheint allgegenwärtig. Diese Prozesse werden uns also beschäftigen und auch uns als Gemeinde werden sie uns immer wieder beschäftigen, ob wir das wollen oder nicht. Und dann, wir haben ein sehr großes Projekt vor uns, die Renovierung dieses Raumes. Dazu die vielen anderen Termine, die jetzt schon im Gemeindekalender stehen, Planungen, Treffen, Unternehmungen von Gruppenangeboten bis hin zu unserer Gemeindefreizeit Ende April. In einem Artikel oder in einem Heft las ich einen Artikel über geistliche Vorsätze für ein neues Jahr. Und die Autorin schrieb dort unter anderem, dieses Jahr möchte ich Gott mehr Platz in meinem Leben einräumen. Dieses Jahr möchte ich mehr mit Jesus erleben. Dieses Jahr möchte ich intensiver nachfolgen, intensiver in der Gemeinde leben, intensiver für mein geistliches Leben sorgen. Und im ersten Moment dachte ich, wow, was für ein Vorsatz. Was diese Frau sich da vornimmt, das hört sich doch wirklich gut an. Aber dann dachte ich sogleich, wie soll das gehen? Wie kann man solche Vorsätze oder solch einen Vorsatz in die Tat umsetzen? Und mit Blick auf diese Predigt habe ich mich gefragt, wer von uns würde eigentlich solch einen Vorsatz formulieren oder sich solche Vorsätze vornehmen? Und falls ja doch, wie kann es denn gelingen, Gott mehr Platz im Leben einzuräumen? Wie geht das mehr mit Jesus zu erleben? Wie kann das funktionieren, geistliches Leben zu intensivieren? Platz für Gott im eigenen Leben schaffen? Wie soll das gehen? Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Lehrer, was soll ich tun? Was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragt Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, keine Falschaussage machen, nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von meiner Kindheit an gehalten. Wow. Was für ein erfolgreicher Mensch, was für ein Mensch mit geistlichem Tiefgang kommt da doch zu Jesus. Wir kennen ihn als den reichen Jüngling. Warum er so genannt wurde, weiß ich nicht. Dass es ein junger Mann, ein Jüngling gewesen wäre, steht nirgendwo im Text. Er war offensichtlich ziemlich wohlhabend und doch war er von gutem Charakter. Und ein Mensch, von dem man sagen würde, so im alten Deutsch, ein richtig edler Typ. Ein Mensch, der der Gewinn für jede Gemeinde ist. Eine Bereicherung für jeden Mitarbeiterkreis. Und die Jünger Jesu murmeln also auch schon, oh klasse, endlich kommt einer dieser Spitzenkräfte auch einmal zu uns. Petrus bereitet schon mal eine tolle Begrüßungsrede vor. Johannes lässt in Gedanken das Taufwasser schon mal warm laufen. Und Judas, der Kassenwart, strahlt wie ein ADAC-Pannenhelfer. Bei uns können Sie Mitglied werden. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wie kann ich Platz machen in meinem Leben für Gott? Wie kann ich Gott so Platz machen in meinem Leben, dass es auch noch für das ewige Leben reicht? Kann man noch richtiger fragen? Kann man es noch besser machen als dieser Mann? Solch einem Menschen muss man doch gratulieren, die trotz ihres Erfolges auch noch nach Gott fragen. Da muss man doch das Taufwasser anwärmen. Doch Jesus reagiert völlig anders. Ja, man könnte beinahe sagen, Jesus verhält sich eigentümlich distanziert. Da kommt einer, der die richtigen Fragen stellt und Jesus reagiert so spröde. Nicht nur, dass er die Huldigung zurückweist, nicht nur, dass er erst einmal wie ein Beamter so tut, als sei er gar nicht dafür zuständig, sondern vor allem wegen einer, wie ich finde, sehr überraschend schwachen Antwort. Mal ganz ehrlich, wenn mich einer fragen würde, was muss ich tun, um gerettet zu werden, ich käme so ziemlich als Letztes auf diese Antwort, die Jesus gibt. Halte du erst einmal alle Gebote ein, dann reden wir weiter. Also im Grunde genommen sagt Jesus das ja so. Jesus wird gesetzlich. Jesus wird gesetzlich. Jesus nennt die Gebote als den Weg zu Gott. Ausgerechnet in einer Gesetzlichkeit also soll der Weg zu Gott liegen. Im Halten der Gebote der Schlüssel zu Gottes Platz in meinem Leben sein? Darüber muss ich nachdenken. Wieso möchte ich Jesus fragen? Wie soll das gehen? Wieso die Gebote? Auf einmal entdecke ich, dass mir mit diesen Geboten doch schon so viel gegeben ist. Sie sind wie ein Haus, bestehend aus Fundament, Wänden und Dach. Und in diesem Haus komme ich Gott nahe. Mein Lebenshaus wird zum Schauplatz Gottes. Mein Umfeld, mein Alltag. Hier lässt sich der lebendige Gott sehen. Jesus zählt nicht irgendwelche Gebote auf, die man so nennen könnte, sondern er nennt exakt all jene Gebote, die mit Mitmenschen zu tun haben, die sich gar nicht so sehr um den Platz Gottes in meinem Leben kümmern. Das sind die ersten Gebote, die nennt Jesus erstaunlicherweise überhaupt nicht, sondern er zählt die Gebote auf, die dafür sorgen, dass Menschen Platz bei Menschen haben, dass Menschen miteinander in Beziehung und in Gemeinschaft leben können, dass mein Mitmensch neben mir überlebt, dass meine Ehepartnerin neben mir Raum findet, dass ich dem anderen nicht durch Diebstahl, Lügengebäude oder Betrug die Luft zum Atmen nehme, dass auch die Schwachen noch darin vorkommen. Das ist der Platz für Gott in den Geboten. Und das hat sehr viel mit meinem Lebensstil zu tun, meiner Arbeitszeit, meinen Geschäftsberater, meinen Steuerberater und auch mit meiner Familie. Denn hier, da ist Platz für Gott oder nicht. Das alles habe ich seit meiner Kindheit an gehalten. Ihr Lieben, dieser Mann ist wirklich anständig, rechtschaffen und sogar gerecht. Und dennoch kann er, der sagen kann, alle Gebote habe ich gehalten, kann er Gott in seinem Leben nicht finden, kann er Gott in seinem Leben nicht entdecken. Warum nicht? Ich glaube, weil er meinte, alles sei auf seinem Mist gewachsen. Dieser Mann meint doch tatsächlich, indem er fragt, was kann ich denn tun, dass er selbst der Motor allen Guten gewesen ist. Er verkennt damit eine enorme Tatsache. Niemand lebt für sich selber und niemand kann aus sich heraus selbst Gutes tun. Wir alle, und jetzt schließe ich wirklich alle Menschen ein, ob wir fromm sind oder nicht fromm sind, ob wir uns selbst als gläubig oder nicht gläubig bezeichnen mögen, wir alle leben aus einem Schatz in unserem Leben, den Schatz, den Gott in unser Leben hineingegeben hat, ohne dass wir es überhaupt bemerken. Als Gesellschaft zehren wir von einem dicken Erbe, das uns als Gesellschaft überhaupt Leben miteinander ermöglicht. Ein Großteil unserer Gesetze, ein Großteil aller Menschenrechte, ein Großteil der Werte, die wir als Einzelne wie als Gesellschaft miteinander teilen und die wir leben, damit wir wissen, wie wir miteinander umgehen sollen, entspringen den Geboten des jüdisch-christlichen Glaubens. Die meisten Spielregeln, an die wir uns auch heute immer noch halten und unser Zusammenleben erst ermöglichen, sind sozusagen Geschenke Gottes an unsere abendländische Kultur. Auch wenn wir das längst nicht mehr realisieren und längst den Buchstaben sehen und den Geist dahinter vergessen haben. Gott ist mittendrin. Gott ist da. Gott ist gegenwärtig und immer dabei. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte, meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Gute Regeln, gute Gebote, die einen Lebensraum für Menschen und für Gott schaffen. Das ist etwas. Und trotzdem ist dieser Mann unzufrieden. Wir vielleicht ja auch. Leben ist doch mehr als nur gute Regeln. Gottes Platz in unserem Leben haben wir uns doch vielleicht auch ein bisschen prächtiger und schöner vorgestellt als nur mit 10 Geboten. Da fehlt etwas. Jesus sieht das ganz offensichtlich auch so. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Ein hoher Anspruch. Totalverzicht. Lebenswende. Jesus Nachfolge. Alles auf den einzigen Gott setzen. Gott allein Platz im eigenen Leben geben. Jesus verkörpert diesen Lebensstil. Jesus lebt diese Radikalität. Jesus ist der gehorsame Sohn Gottes und hat wirklich alles eigene aufgegeben und unzweifelhaft Gott Platz gegeben. Und deswegen, immer wenn wir von Jesus lesen, wo Jesus ist, ist Gott. Der Platz Jesu ist uneingeschränkt der Platz Gottes, der erste Platz. Und alle diese Gebote, die Jesus genannt hat, machen nur Sinn, wenn wir sie von diesem ersten Gebot her lesen und wenn sie von diesem ersten Gebot her verstanden werden. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, heißt es da am Anfang der Gebote. Und all diese Gebote, die Jesus aufzählt, die das soziale Miteinander bestimmen und beschreiben, machen nur Sinn, wenn dieses Ich bin der Herr, dein Gott, davor steht. Weil Gott mein Herr ist, deswegen lüge ich nicht. Weil Gott mein Herr ist, deswegen breche ich nicht die Ehe. Weil Gott mein Herr ist, deswegen beklaue ich euch nachher nicht, ohne dass ihr es merken würdet. Weil Gott mein Herr ist, deswegen bekommen die Gebote ihre Kraft. Deswegen bekommen diese Gebote ihren Sinn. Weil Gott der Herr ist. Und die Forderung Jesu, alles aufzugeben, ist also vielmehr eine Einladung, aufzugeben, selbst rechtschaffen sein zu wollen, es selbst machen zu können, es selbst in den Händen zu haben, wie fromm ich bin oder eben auch wie nicht fromm ich bin. Jesu Forderung an diesen Mann ist zuerst die Einladung, all die Güte, die ich selbst organisieren will, loszulassen. All das, was ich für andere tun will, weil es mir so wichtig und dringend geboten scheint, loszulassen, damit der wirklich gütige, der wirklich gnädige Gott Platz in meinem Leben bekommen kann. Platz für Gott. Er allein ist gütig, gnädig und gut. Darum geht es und gar nicht so sehr ums Geld. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Die Jünger sind bestürzt. Sie verstehen auf einmal, wir sind ja gar nicht auf der scheinbar sicheren Seite. Der Mann, so lesen wir es, geht traurig weg. Ich glaube nicht, dass er traurig ist, weil er vielleicht daran denkt, was er weggeben müsste, sondern weil er begreift, ich kann es nicht. Ich kann mir den Glauben nicht einmal kaufen. Weder die Kraft des Geldes oder die Macht anderer Mächte ist so groß, dass wir uns selbst die Seligkeit erkaufen könnten. Dieser Mann, den wir so gern etwas arrogant den reichen Jüngling nennen, der leidet unter seiner mangelnden Gottesliebe. Und das macht Jesus seinen Jüngern klar. Und auf einmal merken die Jünger, die ganz Frommen, die mit Jesus doch schon so lang zusammen waren, dass sie im Grunde genommen auch gar nicht so sehr viel anders sind als dieser Mann, der gerne der reiche Jüngling genannt wird. Jesus sagt den Menschen und damit ja auch uns ziemlich schonungslos, dass gar kein Weg an Gott vorbeiführt und dass kein Weg des Menschen zu Gott führen könnte. Weder über das Halten aller Gebote noch über eine radikale Nachfolge führt ein Weg ins Himmelreich. Die Jünger sind bestürzt. Wer kann dann überhaupt noch ins Himmelreich kommen? Und Jesus sagt, es ist unmöglich. Schier unmöglich. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, weil selbst ein Kamel weiß, dass selbst wenn es die Höcker einzieht und die Ohren anklappt, es niemals durch ein Nadelöhr passen würde. Ein Kamel, wenn es denn denken könnte, weiß vielleicht, dass sowas nur durch ein Wunder möglich ist. Aber wir vergessen das manchmal. In unserer großen Beschäftigkeit, in unserem frommen Betriebssein merken wir gar nicht, dass wir es selbst schaffen wollen, uns zu retten, uns selig zu machen. Jesus sagt, unmöglich. Funktioniert nicht, wird nicht klappen. Und selbst wenn wir alle 10 Gebote und nochmal 10 Gebote und nochmal 10 Gebote halten würden, es würde nicht funktionieren. Und das Schlimme, sagt Jesus, wir merken es nicht einmal, wir wissen es nicht. Denn die meisten Leute sind davon überzeugt, dass mit ein bisschen mehr Engagement, ein bisschen mehr Schmackes, vielleicht ein bisschen mehr Verzicht und ein bisschen mehr Frömmigkeit und Beten man schon irgendwie doch ins Himmelreich käme oder wenigstens ein bisschen besser würde. Und Jesus sagt, Pech gehabt, ausgeschlossen, funktioniert nicht, kein Mensch kann Platz machen für Gott. Wir können nicht einmal ein bisschen ein Gebiet abstecken in der Hoffnung, dass Gott sich darin wohlfühlen könnte. Wenn wir Gott in unserem Leben haben wollen, sprengt das immer den ganzen Rahmen unseres Lebens. Denn nicht wir laden ihn ein, sondern er, unser Gott, lädt uns ein. Wir dürfen zu Gott kommen. Er hat die offenen Arme ausgebreitet und lädt dich und mich ein, bei ihm Platz zu nehmen. Nicht ich kann Gott einladen, sagen, jetzt kommt doch mal, hab schon gekehrt und gefegt und Essen gekocht, sondern Gott hat alles vorbereitet. Gott breitet seine Hände aus und Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Denn dann, ihr Lieben, dann geschieht das Wunder, dass selbst solch ein Kamel wie ich durchs Nadelöhr passe und Eingang finde zum Himmelreich Gottes. Was muss ich tun, fragt dieser Mann, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, nichts können wir tun, um das ewige Leben zu bekommen. Im Gegenteil, jemand anders muss es tun. Jesus muss es tun. Gott hat es getan. Kein Mensch würde jemals Gott freiwillig auf Platz 1 wählen, wenn Gott dies nicht durch das Wunder seiner Liebe schaffen würde. Gott schafft dieses Wunder. Und so gehen wir durch das unmögliche Nadelöhr ein zu Gott, weil er das Wunder ermöglicht. Das Nadelöhr ist vielleicht manchmal auch unser Herz. Wenn wir spüren, dass Christus uns voller Liebe anblickt, wenn wir spüren, dass er durch dieses Nadelöhr unseres Herzens zu uns kommen möchte, wenn wir ihn durchlassen, dann ist auf einmal Platz in unserem Herzen für Gott, weil er kommt, weil er das unmögliche Wunder schafft, durchs Nadelöhr in unseren Herzen einzuziehen. Unmöglich, sagt Jesus, aber nichts. Nichts ist unmöglich bei Gott. Gott tut dieses Wunder. Wir dürfen dabei sein und ihn einfach einlassen, seiner Einladung folgen, bei ihm Platz nehmen, denn er liebt uns, er trägt uns, er hält uns. Nichts ist unmöglich bei Gott. Gott tut dieses Wunder. Bei Gott ist alles möglich. Amen. Jesus Christus, wir danken dir, dass du durch die Nadelöhre unserer Herzen Raum nimmst in unserem Leben. Wir danken dir, dass du uns einlädst, zu dir und in deiner Gegenwart zu sein, aufzuatmen, zu spüren, wie sehr du uns mit deiner Liebe umfängst. Wir danken dir, dass wir bei dir geborgen sein dürfen und Schutz finden dürfen, gerade in den unruhigen Fragen unseres Lebens, in den Momenten des Zweifels, in diesen Momenten, wo die eigene Anstrengung an die Grenzen kommt und so vieles leer erscheint. Bei dir ist nichts unmöglich. Du schaffst dieses Wunder. Bei dir ist alles möglich. Dafür danken wir dir. Und so wollen wir beten mit den Worten, denen du uns einlädst, uns dem Vater zu nähern. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.